Wir haben einen weiten Ausblick, weil die Ewigkeit vor uns steht. In einem Psalm heißt es, du hast mich aus dem Tode gerissen, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich darf wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Bei uns ist der Tod nicht mehr das Thema, sondern das Leben ohne Grenzen, das ewige Leben. Wir wollen miteinander singen, Brich herein, das Lied 576. Wir singen alle vier Verse. Beten. Du, Herr, hast die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und wir wollen dir danken, dass du der Ostersieger bist, dass du den Tod überwunden hast und die, die an dich glauben, heute schon leben dürfen, leben ohne Ende. Ach, du weißt, lieber Herr, wie uns immer wieder der Gang an die Gräber schmerzt und wie die alten Wunden aufbrechen und wie uns selbst oft bang wird, wenn wir an unserem Leib die Zeichen des Todes spüren. Und da wollen wir unsere Lebenszeit und uns selbst in deine Hände stellen. Und wir sind so froh, dass unsere Zeit in deinen Händen ruht. Und dass du uns auch diesen Tag heute schenkst, ein Tag im Licht deiner Ewigkeit. Nun hilf uns, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Wecke in uns den Glauben an dich, den auferstandenen Herrn. Und es ist uns leid, und wir bekennen das vor dir, wo wir deinem Wort oft nicht glauben, wo wir zweifeln. Ach Herr, gib doch uns diesen weiten Horizont, dass wir über die Mauer des Todes hinausblicken, auf dein neues, kommendes Reich. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und darf ich die Hanna-Rose Bauer bitten, die hier früher in unserer Gemeinde war und jetzt in Tschad arbeitet, in Abyssinien. Sie ist ja durch einen schweren Unfall in der Wüste, einen Autounfall, krank gewesen, jetzt zur Genesung, zur Behandlung hier. Aber gerade in diesen Tagen ist die ganze Mannschaft in Abyssinien auf Befehl der Bundesregierung evakuiert worden. Es sind dort Rebellen aus dem Sudan eingedrungen. Und wir sehen auch, wie gefährlich diese Situation ist. Es ist ja, wenn ich es recht sage, 600 Kilometer östlich noch von N'Djamena an der Grenze direkt zum Sudan und an diesem Gebiet, wo auch der Libyer Gaddafi immer seine Einflusssphäre hat. Und dann freuen wir uns noch, dass eine Mitarbeiterin aus dem Tschad auch gerade da ist, eine mennonitische Mitarbeiterin. Nun bitte.
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich mal mittendrin sitzen kann in der Kirche und nicht nur die Gottesdienste immer per Kassette höre, was auch eine ganz tolle Sache ist, aber es ist einfach anders, wenn man mal mittendrin mit dabei sein kann in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Ja, ich habe vor ein paar Tagen einen Brief bekommen von meinen Mitarbeiterinnen in Abyssinien, die sagen, sag doch bitte allen Leuten, dass sie ganz, ganz kräftig beten für die Arbeit in Abyssinien, weil wir von vielen Seiten einfach merken, dass der Teufel versucht reinzupfuschen und die Arbeit irgendwo nutzlos zu machen. Und zwar, ja, erstens mal die politischen Gegebenheiten sind schwierig, die Leute leben in Angst, auch unsere tschadischen Mitarbeiterinnen haben Angst und wenn es wirklich dann mal gefährlich wird, dann werden sie auch nicht mehr kommen, um die Arbeit an den Kindern zu tun. Dann haben wir in letzter Zeit viel mit Diebstählen zu tun gehabt, auch von ehemaligen Heimkindern, von denen wir eigentlich dachten, dass sie irgendwo auch vom Glauben etwas mehr annehmen würden und vielleicht auch ja, den Schritt wagen würden auf Jesus zu. Und das ist also in so einer muslimischen Umgebung sehr, sehr schwierig. Und da haben wir manche Enttäuschung erlebt. Dann waren Epidemien bei den Kleinkindern, bei den Babys, sodass auch Todesfälle da waren. Und das hat natürlich den Krankenschwestern dort auch sehr viel zu schaffen gemacht. Und so sagten sie also, jetzt wo wir endlich mal genug Mitarbeiter sind und auch Evangelisationsarbeit anfangen können, in ganz kleinen Rahmen, da merken wir, wie alles dagegen arbeiten will. Und ich denke, das ist auch ein ganzes Stück weit Gebetsarbeit, die das dann möglich macht und wo Gott dann auch wirklich stärker werden kann. Ja, so möchte ich Sie heute Morgen grüßen und hoffe, dass ich Sie zwar noch sehe, aber nicht mehr zu lang. Ja.
Und da wollen wir auch dafür beten, dass die Gesundheit doch wieder ganz geschenkt wird, auch für den Dienst draußen. Und wenn es Gott möglich macht, soll die Ausreise noch vor Weihnachten sein. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es jetzt gerade durch die Unruhen, durch den Bürgerkrieg wieder sein wird. Und dann stehen wir im Gebet dahinter, dass in dem Leben dieser Kinder etwas aufleuchtet von der Liebe Jesu. Und dass ihr etwas hineintragen könnt in diese Moslemfamilien dort. Nun wollen wir das Lied singen. Jesus lebt mit ihm auch ich. 330, die Verse 1 bis 3. 330. Jesus, meine Zuversicht, ist natürlich richtig. Verzeihen Sie, es sind beides mal die gleichen Melodien. Wir haben das Lied Jesus, meine Zuversicht. Das andere ist das Osterlied. Jesus lebt mit ihm auch ich. Aber wir singen Jesus, meine Zuversicht. War richtig die Melodie, Frau Rieger. Sie hatten alles richtig. Ich war allein falsch. Und ich wollte es nur eingestehen, um niemanden zu verwirren. Es ist immer vor den Gottesdiensten eine schwierige Auswahl, welche Lieder man wählen soll. Und dann gehen im Kopf verschiedene Lieder mit einem um. Und dann tut's direkt weh, was man nicht singen kann. Immer an dem schönen Paul-Gerhardt-Lied herumgemacht, ich bin ein Gast auf Erden. Und ich will Ihnen einfach auch Mut machen, diese Lieder zu Hause in der Stille zu lesen oder am Abend. Auch das schöne Lied, das die Orgel heute zu Beginn unseres Gottesdienstes angestimmt hat. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Wir dürfen eine Sehnsucht haben nach der neuen Welt Gottes, nach der vollkommenen Welt. Wir haben in den letzten Sonntagen immer wieder über die Ewigkeit gesprochen. Wir hatten beim Sterben Sarahs davon gesprochen, beim Sterben Abrahams. Dann hatten wir den offiziellen Text unserer Landeskirche vor 14 Tagen. Am letzten Sonntag war Jürgen Schwarz hier dran mit dem Zerbrechen der irdischen Hütte. Und ich habe gedacht, ich will heute Ihnen ein einfaches Wort zurufen, ein Wort, das einem immer wieder in den Sinn kommt, wenn man der Macht des Todes begegnet, ein Jesuswort. Und darüber möchte ich zu Ihnen predigen. Es steht in Johannes 11 bei der Auferweckung des Lazarus. Johannes 11, Vers 25 und 26. Jesus spricht zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Damit jetzt für alle das klar ist, Jesus spricht nicht vom Sterben, sondern vom Leben. Und wenn wir dieses Thema aufgreifen, dann kann es nur das Thema des Lebens sein. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt des Todes. Wir verdrängen das oft und wir reden ja nicht viel über den Tod. Darum kommt uns das sonderbar vor. Aber darf ich Sie kurz mal mitnehmen? Sie machen eine Wanderung über die Schwäbische Alb und kommen plötzlich an eine Stelle und dort ist eine Tafel angebracht. Hier verunglückte tödlich unser Kletterkamerad Fritz im Alter von 17 Jahren. Gut. Sie fahren weiter und kommen durch ein Dorf, ja eigentlich durch jedes Dorf. Und in der Mitte ein großes Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen beider Weltkriege. Sie schlagen die Zeitung auf und sie lesen, dass die Soldaten oben in Vaihingen in den Patch Barracks ihr Testament gemacht haben und eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil sie zum Golfkrieg einberufen wurden. Und dann blättern sie ein paar Seiten weiter und lesen, dass durch einen schauerlichen Verkehrsunfall 3 Menschen ums Leben kamen. Und noch nicht genug, sie blättern weiter und dann kann es passieren, 2 volle Seiten nur Todesanzeigen. Die Welt spricht vom Tod. Überall ist der Tod da. Er begegnet uns auf Schritt und Tritt. Sie alle haben ihre Begegnungen mit ihm. Und weil uns das so viel Not macht, dann verdrängen wir das, dann reden wir nicht darüber, dann versuchen wir, das auf die Seite zu schieben und das irgendwie zu vergessen. Aber es ist ja merkwürdig, gerade vor dem Tod, auf dem Hintergrund des Todes, hat Jesus die größte Siegesnachricht verbreiten lassen. Was gibt es Größeres als die Osterbotschaft? Christ ist erstanden, preis dem Todesüberwinder. Wenn wir einander grüßen in der Osterfreude, ein Spottertod ist worden. wenn wir etwas ahnen und von Ferne verstehen, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir haben das dann Menschen gelebt, die ersten Christen, die in den Arenen zu ihrer Hinrichtung geführt wurden und die noch Lieder angestimmt haben, die Lieder der Märtyrer, wenige Stunden vor ihrem Tod, die hatten solch eine Kraft in der Freude der Überwindung des Todes, weil es eine Botschaft vom Leben ist. In England zeigt man im Schloss Windsor eine alte, zerlesene Bibel des General Gordon. Das war der englische Haudegen, der im letzten Jahrhundert in Afghanistan gewirkt hat. Und den haben dort die aufständischen Leute gefangen genommen und haben ihn zum Tod verurteilt. Und bevor er hingerichtet wurde, haben sie gesagt, du darfst noch etwas sagen, was dir wichtig ist. Und dann sagte er nur ganz ruhig, ich werde auferstehen. Und dann wurde er hingerichtet. So was Großes, um die Christenhoffnung, um Christenglaube, wir im Leben zu reden, im Angesicht des Todes. Und das können wir nur, mein erster Punkt, weil Jesus sich dem Tode stellt. Wir weichen dem Tod aus. Ich bin ja auch nicht so sicher, wie das einmal bei mir sein wird. Da soll keiner so pausbäckig sagen, dass er dann trotzig und mutig seinem eigenen Sterben entgegengehen kann. Wir haben nicht die Kraft, um dem Sterben gegenüberzutreten. Aber Jesus hat die Kraft und er hat den Mut. Wie ist denn das alles damals zugegangen? Jesus war gar nicht in Bethanien, er war weit weg. Und dann haben Maria und Martha zu ihm Boten geschickt und ihm mitgeteilt, er soll doch schnell kommen, Lazarus liege krank. Und sie dachten daran, dass Jesus doch die Macht hat, einen Kranken zu heilen, ihm die Hände aufzulegen, ihn gesund zu machen. Aber Jesus kam nicht. Jesus verzögert sein Kommen und er kommt erst 3 Tage nach der Beerdigung. Und er trifft die Trauernden auf dem Friedhof an. Bethanien ist ein lieblicher Ort, es liegt hinter dem Ölberg. Ein schöner kleiner Ort, bevor man in die Wüste Juda hineinkommt. Und dort, auf dem Friedhof, geht Jesus zu den Trauernden. Und es wird erzählt, dass dort geweint wird und auch Jesus Tränen kommen. Der Schmerz ergreift sie alle. Es ist keine Schande, wenn wir Menschen sind, die noch mitfühlen können. Aber warum hat denn Jesus gezögert? Warum ist er denn nicht gleich gekommen? Er sagt der Martha, er schläft nur. Nicht, dass er meint, dass der nur scheintot sei. Aber Jesus sagt, die Macht des Todes hat ihre Bedeutung verloren in meiner Gegenwart. Das ist kein Tod mehr wie sonst ein Tod. Und als sie dann den Grabstein wegtun, da spürt man, was Jesus meint. Der schreckliche Duft der Verwesung, die Bibel ist doch sehr realistisch, schmeckt widerlich. Man spürt, wie unheimlich der Tod zuschlagen kann. Und auf diesem ganzen Hintergrund spricht Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich auf dem Friedhof oft auch Beerdigungen halten muss, wo alle, die dabei sind, keinen Trost haben, keine Hoffnung und keine Zuversicht. Und dann geht es uns immer so, wenn wir ein Wort Gottes sagen, solch ein Wort, dann auf einmal spürt man, da ist ein Grund, ein Fundament, auf dem man stehen kann. Wie kann denn Jesus überhaupt so etwas sagen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser Jesus, der doch auch weinen muss. Und die Frage, die ja heute uns immer wieder beschäftigt durch die überall diskutierten Thesen der Theologen. Wer ist denn Jesus? Ist er nicht bloß der Mann von Nazareth? Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie für sich eine klare Antwort geben. Ist das wahr, was Jesus sagt? Wer von den sterblichen Menschen darf solche Worte reden? Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ja nicht ein Geschwätz. Es ist immer wieder schade, dass die Theologen sich damit nicht auseinandersetzen. Mit dem ungeheuren Anspruch, Jesu, der Gottessohn zu sein, der Retter, Heiland der Welt, der Christus, der Gesalbte Gottes. Und so tritt Jesus gegenüber und er sagt dies nicht nur. Wir ahnen ja oft, dass hinter diesen Worten Gottes Geist weht. Und dass er uns den Glauben ins Herz pflanzt. Aber Sie müssen noch weiter blicken, dass er Jesus das nicht nur sagt, sondern er geht ja diesen Weg. Er treibt es auf die Spitze mit dem Sterben des Lazarus. Er lässt es zu dieser schrecklichen Katastrophe kommen, dass der Kranke stirbt und schon in die Verwesung übergeht. Jesus lässt es dorthin kommen, weil er seine Macht zeigen will. Und er demonstriert dies noch einmal in seinem eigenen Leben. Und er geht den ganzen langen Weg seiner Passion durch die Schläge der Nacht, der Hinrichtung, bis er hinausgeführt wird auf den Hügel Golgatha. Und er lässt sich an dieses Kreuz nageln und stirbt. Und sie nehmen ihn vom Kreuz und sie öffnen ihm die Seite und sie sehen, dass er tot ist. Und sie legen ihn ins Grab als den Toten. Und dann bekräftigt Jesus das noch einmal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass hier Klarheit herrscht. Uns interessieren nicht Gedanken, religiöse Wünsche, Sehnsüchte, nicht die Bedeutung, die dahinter steckt. Uns interessiert das, ob der Tod wirklich gebrochen ist an der einen Stelle, da wo Jesus hindurchgeht und eine Bresche schlägt. Darum stellt sich Jesus dem Tod, nicht nur beim Lazarus, der zurückgerufen wird in diese Welt und der ja noch einmal sterben muss, sondern im eigenen Sterben und Auferstehen hat Jesus die Macht des Todes niedergerungen und besiegt. Und er ist der Herr über den Tod. Er lässt uns heute hindurchblicken auf seine Ewigkeit. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Sieg ist in mir. In mir ist das Leben, in mir ist die Fülle. Aber jetzt etwas Zweites. Jesus nimmt auch die Schatten des Todes hinweg. Wenn ich zu Sterbenden komme und es geht, dass wir noch miteinander reden können, dann spreche ich gerne über diese große Zusage Jesu. Ich habe neulich in einem Vortrag erzählt, wie ich zu einem Schwerkranken kam und er in gläubiger Gewissheit war. Ich weiß, dass ich in die Hände Jesu falle. Und dann sage ich noch, und so erzähle ich es in dem Vortrag, um das zu verdeutlichen, es ist überhaupt kein Totenreich dazwischen. Es ist nicht mal eine Papiertapete dazwischen. Sondern wenn Jesus uns aus dieser Welt ruft und wir gehören ihm und wir sind bei ihm, dann ist das direkt ein Hinübergehen vom Glauben zum Schauen. Die Leute hören andächtig zu, aber nach dem Vortrag kommt ein junger Mann empört zu mir und sagt, also was Sie erzählen, ist ja ein völliger Unsinn. Wie ist denn das logisch? Ich sage, logisch kann ich es nicht erklären. Aber er beharrt darauf. Und dann erklärt er mir und sagt, das ist alles Unsinn, was Sie sagen. Wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann hat das Jesus ganz anders gemeint. Denn Jesus war ja noch gar nicht im Paradies. Er ist ja wieder seinen Jüngern erschienen. Also wir müssen den Leuten einfach sagen, dass ich lange, lange Zeit im Totenreich lebe. Ich habe dem jungen Mann gesagt, ich will mit Ihnen nicht streiten. Ich kann nur eins sagen. Und ich denke, es gibt manche unter Ihnen, die ähnlich denken. Darum erkläre ich das so deutlich. Ich denke, unsere Unterscheidung von Raum und Zeit ist ein Stück unserer irdischen Begrenzung. So wie wir viel nicht verstehen. Wir wissen nichts vom Anfang Gottes und vom Ende. Wir sehen nur durch einen dunklen Spiegel. Wir sehen nicht viel mehr. Wir können die Zeit nicht unterscheiden. Wir wissen nicht, wie lang die Ewigkeit dauert. Es gibt viele Dinge, die wir mit unserem Denken gar nicht fassen können. Aber was mir auffällt, ist, wie Jesus sagt, dass es überhaupt keine Todesherrschaft gibt zwischen ihm und den Seinen. Nicht einen Augenblick. Wer an mich glaubt, der wird niemals mehr, nimmermehr sterben. Er darf direkt zum Leben, zum neuen Leben bei Gott hindurchgehen. Das ist mir so wichtig, dass ich das fassen will und glauben will, mich daran freuen darf, denn die Schatten des Todes sind so unheimlich. Ich darf heute auch zu den Trauernden reden, die ja immer wieder damit beschäftigt sind, die Schatten des Todes wegzudrücken, die Einsamkeit, die Spuren, die Erinnerung, den immer wieder neu aufbrechenden Schmerz, das Alleinsein, die furchtbare Not der Witwen, die ja sagen, seitdem mein Mann tot ist, gelte ich nichts mehr. Ich bin vergessen bei den Freunden und verlassen, einsam. Das ist schwer, die Schatten des Todes, die man so spüren kann, die sind auch deshalb so schwer, weil wir immer wieder beim Tod das Versäumte entdecken. Mir wird das immer wieder bewusst, wenn wir Abschied nehmen. Ach, hätte ich doch das noch getan. Ach, hätte ich doch noch jenen Wunsch erfüllt. Ach, hätte ich doch mich noch mehr gekümmert, wenn ich das gewusst hätte, dass der weggerissen wird. Da spürt man Versäumnis und Schuld. Aber auch für die, die sterben, ist das ja immer so, dass man nie richtig bereit ist. Man hat sich nie genügend vorbereitet. Jetzt bin ich so froh, dass man in Jesus sterben darf, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dass ich in jedem Augenblick meines Lebens mein Leben unter dem Kreuz Jesu bereinigen darf und sagen darf, Herr, nimm meine Schuld und meine Versäumnisse weg, tilge das durch dein Blut. Und wenn ich dich habe, dann habe ich meine Sterbestunde bewältigt. Wenn ich bei dir bin, ich will dich nur fest an mein Herz drücken, heute. Und dann kann mir es ganz egal sein, wenn meine Todesstunde kommt. Das hast du in deiner Regie schon lang gut geordnet, lieber Herr. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Ich habe nie meinen Großvater getroffen, der in Frankfurt am Main Pastor war, an der Lukaskirche in Sachsenhausen. Er ist 17 Jahre früher gestorben, bevor ich geboren wurde. Er war damals 51 Jahre alt, ganz plötzlich in einer Lungenentzündung. Und als dann seine Frau ihm sagte, es geht heim, dann sagte er, das wäre aber schön. Und als die Todesstunde kam, rief seine Frau, hier hat der Tod keine Macht mehr. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das Christensterben. Ich habe meinen Großvater nie gesehen, aber das prägt mich. Das wird mir groß, dass ich in dem Augenblick auf Jesus blicken darf und das gar nicht so wichtig ist. Der letzte Atemzug, das letzte Wort. Sondern wir gehen heim zur Erfüllung des Lebens. Mit einem unfertigen, unvollkommenen, schuldbeladenen Leben. Aber wir können sagen, die Vergebung Jesu liegt drüber. Es wird nie vollkommen und nie gut sein. Wir brauchen auch nicht die großen Sprüche am Grab. Sondern durch Jesu Blut vergeben und gerecht gemacht. Noch das Letzte. Glaubst du das? Das fragt ja Jesus die Martha, glaubst du das? Jetzt muss ich noch mal ausholen. In unserer Zeit gibt es so viel Terrorismus. Das liest man ja bald jeden Tag, dass irgendwo ein Bankräuber da in so eine Bankfiliale reinkommt und mit seiner Spielzeugpistole herumfuchtelt oder was er in der Hand hat und dann plötzlich die würdigen Herren, sie krapseln alle auf dem Boden rum. Ist eigentlich gar nicht schön, sonst sind sie so feierlich mit ihrer schönen Krawatte und mit ihrem weißen Hemd. Sie krapseln alle um ihr Leben. Ja, ich würde das auch tun. Rette dein Leben. Man weiß ja nie, was so ein Kerl da mit einem macht. Aber es ist so ein entwürdigendes Bild, dass da irgend so ein hergelaufener Krimineller da so eine ganze Mannschaft vorführen kann. Und noch viel schlimmer ist das, wenn man das vor den Fernsehkameras macht. Hunderte und Aberhunderte, die zittern nur, weil da an einem Menschen der Revolver an der Schläfe sitzt. Ja, das Leben ist kostbar. Das wissen ja alle die, die was in dieser Welt erreichen wollen. Ein Saddam Hussein braucht keine 6000 Geiseln. Eine genügt. Ein Revolver an einer Schläfe und die ganze Welt zittert. Die ganze Welt zittert. Das Leben ist so kostbar. Und das ist richtig. Das Leben ist unersetzlich und mit dem kann man alles erpressen. Rette doch das Leben, obwohl tausendfach gestorben wird jeden Tag. Aber das eine Leben, das man retten könnte, das ist so kostbar und so wichtig. Und so geht's auch uns, dass der Versucher dies immer wieder benutzt und uns einredet, du musst dein Leben füllen. Und so kommt die unersättliche Lebensgier. Und oft werden wir getrieben von allen unmöglichen und möglichen Vorstellungen, wie wir Lust, Erfüllung und Freude in unser Leben hineinpacken können. Ich muss doch mein Leben benutzen, solange ich es habe. Wer weiß, wann es endet. Der Versucher ist ein Terrorist, der uns dauernd das einredet. Guck, dein Leben, nütze es. Darum ist so wichtig, dass man sich vom Tod nicht mehr erpressen lässt. 1975 war ein Militärattaché in der Stockholmer Botschaft der Deutschen Bundesrepublik von Mirbach. Und er hat vorher verfügt gehabt, wenn ich einmal von Geiseln genommen werde, ich möchte nicht ausgelöst werden. Ich lebe in der Hand Gottes. Und diesen von Mirbach haben dort die Terroristen erschossen. Es war ja eine schreckliche Sache. Sie haben ihn herausgerufen und haben versucht, ihn zu erpressen. Wenn ein Mensch den Tod nicht mehr fürchtet, sondern sagt, für mich ist der Tod keine Grenze mehr. Jetzt geht es nicht bloß gegenüber den Terroristen nicht mehr erpressbar zu sein, sondern auch nicht mehr von der Lebensgier erpresst werden zu können, von der Sucht, von den Sehnsüchten und all dem, was uns erfüllt, sondern den Tag auszuschöpfen in der Begrenzung und in der Gabe, wie Gott ihn schenkt. Wer an mich glaubt, der wird leben. Ich hoffe, dass Sie leben können ohne jeden Todesdruck. Und ich hoffe, dass Sie als glaubender Mensch sich auch nicht terrorisieren lassen von Ihren Krankheiten. Es gibt so viele, die lassen sich terrorisieren von jedem Befund. Wie steht es jetzt mit meiner Krankheit? Wie nah bin ich jetzt im Sterben? Die gucken in die Augen des Arztes. Was sagt er jetzt wieder? Machen Sie sich doch frei. Ewige Gott hat sie in dieses Leben gestellt. Er schenkt ihnen den Raum, den er bemessen hat. Und er weiß, was recht und was gut ist. Leben sie in der Nähe Jesu, im Vertrauen zu ihm und im Aufblick zu seiner Herrlichkeit. Das war so groß, wie plötzlich an diesem Grab, wo der Todesgeruch aus diesem Grab weht. Und man die Herrlichkeit Jesu schaut, die Herrlichkeit der ewigen Welt. Es war dann nur noch ein kleines, dass die Zeichen des Todes weggenommen werden. War gestern wieder in einem Sterbebett, wo man vom Tod und seinen Schrecken nichts gespürt hat. Es war nur ein Einschlafen. Das kann Jesus schenken. Und als wir dann auch von der toten Mutter Abschied genommen haben, es war nichts vom Schrecken des Todes da, auch für die jungen Kinder, es war nicht etwas Unheimliches, sondern es war uns so nah und so vertraut. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen in dieser Welt. Wir wollen an dich glauben, dich an unser Herz drücken. Und das meint ja Jesus, wenn er Martha fragt. Nicht hast du das in deinem Katechismus einmal auswendig gelernt, sondern glaubst du das? Bist du so mit mir verbunden? Bist du eins? Paulus hat das so schön beschrieben, wenn er sagt, Christus lebt in mir. Und dann sagt er, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein. Aber was ist nötiger? Ich will noch hier dienen, solange mich der Herr braucht. Und das ist nur wichtig, wo und wie er mich einsetzen will zum Dienst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So kann nur Jesus reden. Und das ist gut, wenn wir auf Jesus blicken, auch dort, wo wir die Schrecken des Todes sehen. Und ihm fest glauben, ihm vertrauen und uns freuen, dass er Leben schenkt, gerade dort, wo der Tod wütet. Leben in unbegrenzter Fülle. Amen. Wir singen nun vom Lied 279 die Verse 4 bis 6. Ja, Herr Jesu, bei dir bleibe ich. 279. Du, unser auferstandener Herr, wir wollen dir danken, dass du uns nicht nur dein Wort gibst, diese Zusage, dass du die Auferstehung und das Leben bist, sondern dass du auch den Tod zerbrochen hast und die Schrecken und die Schatten des Todes in unserem Leben wegnehmen kannst. Du weißt, wie das oft auf uns lastet, die Angst, das Spüren des Vergehens und wie unsere Kranken oft angefochten sind, da kannst du doch trösten und kannst unser Wort benützen, dass Glaube gestärkt und aufgerichtet wird und dass wir selbst ganz gewiss sind der großen Hoffnung, die du uns schenkst. Herr, wir bitten dich, dass auch in diesen Tagen, wo so viele Menschen keine Ewigkeitshoffnung mehr haben, wir dies weitersagen können. Heute, wo wir Menschen an den Gräbern treffen, wo wir um Trauernde in unserer Nähe wissen, da geh du mit uns und bekräftige unsere Worte, dass sie gewiss machen und Glauben wecken und dass wir uns freuen können, dass du so nahe bist, so stark mit deiner Hand uns festhältst, dass wir nicht von dir weggerissen werden, dass keine Macht des Todes uns von dir trennen kann. Wir wollen dich jetzt auch um diesen Dienst bitten von Hanna Rose Bauer und den anderen Mitarbeitern in Abesche. Wir bitten dich für Familie Jonge, wenn sie am 3. Januar nach Japan ausreisen. Geh du mit ihnen und setze sie vielen zum Segen. Wir bitten dich für all die anderen, die wir von hier ausgesandt haben und an die wir denken, dass du jetzt zu ihnen trittst, sie heute Morgen fröhlich machst durch dein Wort, ihnen Mut und Zuversicht schenkst, weil du bei ihnen bist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir den Liedvers singen, wollen wir jetzt die Frau Jonge bitten, die Renate Jonge geborene Brinkmann und ihren Mann Peter, dass sie uns heute grüßen. Sie war früher als Renate Brinkmann hier über Jahre hinweg in unserem Kindergarten und ist bei manchen von uns unvergessen. Dann war sie mit der englischen Church Mission Society, wenn ich es recht sage, in Japan und geht nun mit der überseeischen Missionsgemeinschaft und ihrem Mann hinaus wieder nach Japan. Und jetzt wollen wir mehr hören, wohin es geht.
Ja, wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, auf der Durchreise hier im Süden Deutschlands, im Schwabenland, auch hier vorbeizukommen und Sie alle zu grüßen. Wir haben einige Freunde besucht in Calw und Heiterbach und so, und es ist schön, jetzt in Ihrer Mitte zu sein. Wir sind aber auch auf der größeren Durchreise, wie wir gerade hörten. Vor 2,5 Jahren kamen wir zurück von Japan, wo wir 3 Jahre mit der englischen Mission, der anglikanischen Mission gearbeitet haben, und unser Auftrag dort war dann erfüllt. Ein japanischer Pfarrer hat die Gemeinde übernommen und das läuft weiter und sie bauen jetzt eine eigene Kirche und ja, wir freuen uns, wie es dort weitergeht. Aber in den 2 Jahren, wo wir jetzt in England waren, für uns sah es am Anfang ganz unverständlich aus, dass wir jetzt erstmal eine Zeit lang wieder zu Hause waren und wir sahen es erst als eine Übergangszeit an, aber wir haben gemerkt im Nachhinein, dass wir einiges gelernt haben, dass eigentlich aus Gottes Sicht es anders aussah, dass er eigentlich gesehen hat, dass in einige Sachen, die wir noch zu lernen haben, bevor er uns wieder rausschicken kann. Und in diesen 2 Jahren hat sich auch entschieden, dass wir jetzt bei der überseeischen Missionsgemeinschaft angenommen wurden. Und wir werden am 3. Januar erst nochmal nach England gehen, um zu packen und uns dort zu verabschieden. Und im Februar geht es dann nach Singapur, wo alle neuen Missionare ihren Einführungskurs haben. Und Mitte April werden wir dann wieder in Japan sein. Dort muss ich nochmal ein Jahr Sprachstudium machen, lesen und schreiben lernen besser, weil ich das noch nicht so gut kann. Mein Mann kann das schon gut, er kann dann gleich in der Gemeindearbeit irgendwo mithelfen. Unser Daniel muss auch erst Japanisch lernen, den haben wir zwar von dort mitgebracht als Souvenir, aber er spricht im Moment nur Deutsch und Englisch. Und ja, und dann freuen wir uns, dass wir dort auch die Johnsons wieder treffen, die ja jetzt auch ein kleines japanisches Mädchen angenommen haben. So gleichen wir uns also ziemlich mit Deutsch, Englisch und Japanisch in einer Familie. Und wir freuen uns, dass wir da auch wissen dürfen, dass auch sie hinter uns stehen und dass wir dort hinausgehen dürfen, wie wir es heute Morgen gehört haben. Alle anderen reden vom Tod, aber wir dürfen vom Leben reden. Und so sagen wir Ihnen allen auf Wiedersehen und Goodbye und Sayonara.
Schön, wer Sie noch kennt, der soll doch nachher nach dem Gottesdienst noch die Gelegenheit benutzen, Sie auch noch grüßen, Sie bleiben dann da vorne. Und jetzt singen wir noch Gloria sei dir gesungen, 121, Vers 3.
Thank you.
Wer neu ist, den möchte ich immer darauf hinweisen, dass hinten diese Notizenzettel so wichtig sind, weil dort alles draufsteht, was eigentlich jetzt bekannt gegeben werden müsste. Ich gebe jetzt nur noch das bekannt, was nicht auf dem Zettel steht. Ich will noch einmal daran erinnern, am nächsten Samstag, der Adventsabend, ist ja immer ein schönes Ereignis. Dass Advent gefeiert wird, das ist eine deutsche Sitte, wenn ich das weltweit sehe. Aber eine besondere Sitte ist, dass wir schon am Vorabend hier in unserer Gemeinde das Miteinander tun, in der mit Kerzen erleuchteten Kirche unter Mitwirkung unserer Chöre. Wir haben wieder ein Spiel, aus dem immer wieder die Hoffnungslosigkeit der Welt sichtbar wird, das Dunkel der Welt, um dann neu auf die Adventsverheißungen Gottes zu hören. Um 18 Uhr am nächsten Samstag. Wir haben hinten wieder unseren Büchertisch aufgebaut. Es ist ja immer wieder schön, wenn man auch mit einem Buch ein Zeugnis weitergeben darf, anderen helfen darf. Hat vieles auch für Kinder. Ich freue mich so, dass diese große Kinderbibel von Schnoff und Karlsfeld wieder da ist, der so schön illustriert hat, erzählt hat, welch ein Reichtum in den biblischen Geschichten steckt und vieles andere. Am nächsten Sonntag bietet Frau Ingrid Dörr drüben wieder im unteren Saal so einen Verkauf peruanischer Lederwaren an. Das sind exquisite, teure, vornehme, schöne Dinge. Der Erlös kommt der Hungerhilfe Peru zugute. In Peru ist ja eine katastrophale Armut durch eine unheimliche Inflation. Und überall haben nun auch die christlichen Gemeinden Suppenküchen eingerichtet, damit die Ärmsten einfach wenigstens etwas Warmes bekommen. Für die Suppenküche der deutschen Gemeinde in Lima in Peru, wo die Leute aus dem Slums ihr Essen holen können und einnehmen können, ist dann der Erlös bestimmt. Nur am nächsten Sonntag, am ersten Advent und dann drüben im unteren Saal. Die Hanna Rose Bauer wird uns am kommenden Dienstag im Bibeltraining mit Lichtbildern, ist so richtig, mit Lichtbildern aus dieser Arbeit in dem Kinderheim in Abesche erzählen. Das wird ja zusammen mit einer französischen Mission und der Kamerun- und Tschad-Mission betrieben. Und das ist wirklich einer der verlassensten Orte dieser Welt, an der Grenze, wirklich, wo es zur Sahara hineingeht, in diesem Grenzgebiet zum Sudan, wo es überhaupt keine richtige Grenze in unserem Sinn gibt. Und dass dort zwei Mitarbeiter von christlichen Fachkräften arbeiten und die Hanna Rose Bauer das schon lange tut. Und die liebe Mitarbeiterin, jetzt müssen Sie noch sagen, wo kommen Sie her? Sie sind auch dort im Tschad. Und wo kommen Sie her? Schön, das wollen wir Sie doch auch noch hier willkommen heißen, dass ihr diesen Dienst dort tut. Am Dienstagabend um 19 Uhr statt des Bibeltrainings diesen Missionsbericht. Die Mappen des Gemeindedienstes werden zum kommenden Sonntag wieder gerichtet. Wir wollen doch in diese Adventszeit hinein einen Gruß in die Häuser bringen und auch dann wieder unsere Gottesdienste dort bekannt geben und die Menschen einladen. Wir sind also froh, wenn die Gemeindediensthelfer am nächsten Sonntag ihre Mappen mitnehmen. Die sind dann im Clubzimmer drüben am ersten Advent oder am Samstagabend. Und noch ein letztes: Der Kirchbauverein, unser Förderverein, hält seine Jahresversammlung morgen Abend. Wir machen das 20 Minuten vor der Kirchengemeinderatssitzung, wenn ich auch die Kirchengemeinderäte bitten darf, dass sie 20 Minuten früher da sind. Und ich möchte offiziell hier nach der Satzung dazu einladen. Unser Opfer geben wir heute für die liebe Familie Junge. Wir sind ja nur so am Rande immer wieder beteiligt, wir haben so viele Missionsverpflichtungen und da tut es uns immer wieder leid, denn wir freuen uns ja so, dass die liebe Renate, geborene Brinkmann, mit ihrem Mann zusammen diesen Auftrag gefunden hat und nun auch wieder hinausgehen. Das ist ein so großer Dienst und ein so großes Opfer, was es auch immer bedeutet, die Eltern zurückzulassen, die alten Eltern, und dass die Eltern einwilligen. Und wenn ihr, das ist ein Opfer, dann wollen wir gerne mithelfen, dass dieser Dienst geschehen kann. Und wir beten auch, dass Gott euch zum Segen setzt. Diese Japaner, ein solches Volk des Erfolges der Wirtschaft und doch ohne Ewigkeitshoffnung. Was das bedeutet, vom Leben von Jesus dort zu reden in diesem Land. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.